Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Letzte Woche war ja die Aufnahme, ne, die letzte, würde ich sagen. Und dann waren 3 Wochen dazwischen.
Drei, ja. Ja, haben wir jetzt gesehen. Wir haben das letzte Mal aufgenommen vor der Le Marc-Stern-Etappe und dann sind wir beide in den geistigen Podcast-Urlaub gegangen. Du bist wirklich in Urlaub gegangen und dann haben wir es nicht hingekriegt, remote aufzunehmen.
Ja, ich kann auch ein bisschen sagen, also als zu meiner Entschuldigung, mein Internet war auch wirklich scheiße. Also wirklich scheiße in dem Ort, wo ich war. war da auch dann, ich glaube, es hat sich dann so ein bisschen so ergeben, dass ich auch gemerkt habe, okay, lass mal bitte zusammen aufnehmen, wenn wir da hier sind. Denn dann können wir so ein bisschen Resümee ziehen von der diesjährigen Tour de France, was sich alles ergeben hat. Wir haben auch da wieder wahrscheinlich ein paar Transfers, die jetzt sich ergeben haben in den letzten Tagen. Wir sind wieder im August. Dann ist noch die Tour de France der Frauen gerade parallel. Das heißt, wir haben jetzt in den letzten Wochen ja einiges ein bisschen mit aufzuarbeiten. Haben wir jetzt eine kleine Lücke zum letzten Mal. Aber ich würde sagen, jetzt sind wir wieder on track. Ich war in Sizilien, Lennart. Und ich kann ja sagen, als Trainingslagerort, das ist es nicht, glaube ich. Das Ding ist, Sizilien an sich könnte geil sein. Ja. Mhm. Aber die Sizilianer und das ganze Volk, ja, hatte mir auch einen Ur-Sizilianer dort vor Ort erklärt. Der
auf feinstem Englisch wahrscheinlich.
Ja, das war gar nicht so schlecht, das war echt ganz gut, man konnte ihn gut verstehen. Aber mit sehr italienischem Akzent. Ja. Das war wirklich, er hat auch mit gestikuliert noch und nöcher. Wir hatten da so einen Kochkurs gemacht, das war fantastisch, ich kann jetzt perfekte Macaroni drehen. Na, und der hat erklärt, das Ding an Sizilien ist, die sind so stolze Sizilianer, dass sie sich halt auch nicht als Italiener sehen. Sie sehen sich als Sizilianer. Ich bin kein Italiener, wir sind Sizilianer. Weil auch super lange diese Insel einfach auch vom Staat Italien nicht wirklich beachtet wurde. Sehr armes Land so, sehr armes Gebiet und da hat sich so eine eigene Kultur, so ein eigener Staat quasi damals entwickelt. Und dann sagte er, als Schulen gebaut wurden, so richtig flächendeckend, das war in den 70er, 80er Jahren, überleg das mal. Und dann hast du halt immer noch einen Abstand von 30 Kilometer zur nächsten Schule. Er sagte, wenn du kein Esel oder Pferd hattest, war es das.
In den 70ern?
Ja, da sind die mit dem Esel noch, das ist wirklich wie der Pate, so wo es alles ein bisschen stehen geblieben ist und so sieht das auch aus. Und das Ding ist, dass er sagte, deswegen sehen wir uns auch nicht als Italiener. Und ich glaube, und jetzt These.
Jetzt kommt der krasse Bogen. Ich warte darauf, ob das jetzt der neue Geschichtspodcast hier wird oder.
Das Ding ist, es ist sehr, wenn sich Leute hier auskennen mit Sizilianern, können sie mir gerne ein bisschen erzählen. Aber es ist sehr, ist gefühlt so, dass die Sizilianer sich so sehr als eigenes Volk, sich selber so verstehen, dass sie auch nicht sich von Italien, von Rom, denen da oben was gefallen lassen wollen, was erklären lassen wollen. Das bedeutet, Sizilianer an sich, das siehst du am Straßenverkehr, neigen gern dazu, generell jegliche Regeln und, sag mal, Gegebenheiten zu missachten und zu denken, ja, wir sind Sizilianer, wir machen das so, wie wir das machen. Und die fahren so Auto, die machen so ihr Essen, wir sind anders als die anderen, die sprechen auch nicht, also sie haben einen sehr starken sizilianischen Akzent wohl in Italien, das kann ich jetzt nicht beurteilen.
Hast du sofort rausgehört.
Kann ich nicht beurteilen, sagt der Erbe halt so. Und die achten, leider ist dieses Land richtig häufig an vielen Stellen zugemüllt, weil die Leute auch alles auf die Straße schmeißen. Ja. Weil auch da wieder so kulturell verwurzelt, ich mache so mein Ding, und ist mir egal, was die da oben sagen. Und das nervt halt ein bisschen, muss man sagen, beim Fahrradfahren. Und ich habe das Gefühl gehabt, alleine war gar kein Problem, wenn ich auf der Straße bin, aber ich würde niemals so zweier Reihe in Sizilien oder Italien da Fahrrad fahren. Und deswegen sage ich, schade eigentlich, weil richtig geil, auch Region um Ätna herum war voll geil da zu fahren und so. Auf 1,8 bin ich hochgefahren, ich bin längsten Berg meines Lebens gefahren, der ging 30 Kilometer.
Krass, ja.
Von Meeresebene bis 1.
Nee, ist nicht der längste, oder?
30 Kilometer?
Du bist mal Burg St. Maurice nach Köln.
Ja, aber von 800 auf 2,6.
Auf 2,8.
2,8 ist das sogar?
Ich meine schon, den dass der Col d'Isère
auf 2,8
endet. Ja, und Cime de la Bonnette ist noch höher, aber es ist eine Sackgasse.
Ja. Das waren, glaube ich, mehr Höhenmeter. Also da bin ich jetzt von mir aus eben auf 1,8 hochgefahren, aber es war nicht so steil. Aber es war am Ende 30 Kilometer bergauf. Es war halt weniger steil als damals in Tinia. Auf jeden Fall, an sich wäre es schön, aber leider, kaputte Straßen, die Autos juckt es gar nicht, dass du da bist. Die tanken alle, ich weiß nicht was, da kommt irgendein komischer Qualm raus. Ich habe mein weißes Ryzen-Trikot ist voll mit schwarzen Flecken, ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist, die Hitze mal nebenher. Die Straße, genau, kaputt, alles riecht ein bisschen nach Müll, deswegen leider schade. Sonst wäre es ziemlich geil, da Fahrrad zu fahren.
Okay, mit diesem Rant habe ich jetzt nicht gerechnet.
Ja, so jetzt.
Das war mein Urlaub
zusammengefasst.
okay, ich hoffe, es hat trotzdem irgendwie Spaß gemacht. Und mir ist aufgefallen, wir haben die letzte Folge gemacht, kurz vor Le Markstein, aber eigentlich haben wir auch schon dann aufgehört, weil die Tour entschieden war. Das war auch gar kein Grund.
Nein, wir haben weiterhin festgehalten, dass Del Toro die Tour gewinnt.
Ja, hätte er auch, wenn er nicht krank geworden wäre.
Ah ja, okay.
Und alle haben ja alles versucht. Auch ja, Tadej Pogacar hat ja alles versucht. Ich könnte mir nicht vorstellen können, dass der irgendwie einen besseren Job für den macht.
Ja.
Aber der kann halt auch nichts, wenn der so krass versagt.
Ed Del Toro, machen wir sie an die eigene Nase packen.
Auf der Etappe, wo wir dann aufgehört haben mit unserem Podcast, das war das die Le Markstein-Etappe? Nee, nicht ganz. Ich bin auf, also die Etappe.
Wir haben freitags morgens aufgenommen.
Genau, Le Markstein-Etappe. Del Toro noch Zweiter geworden hinter Pogacar. Die Etappe danach war eigentlich die dann sehr unterhaltsame Etappe, wo erstmal die große Diskussion, hätte Pogacar Remco absprinten können?
Ja.
Ja oder nein?
Ja.
Ja, sah ein bisschen weird aus.
Ja.
Ja. Ja, es sah einfach ein bisschen komisch aus.
Ja, er wollte so ein Ding machen wie Etappe 2 war das ja, so Del Toro, so den Sieg vielleicht ermöglichen.
Dann hat er genau das gleiche mit Remco gemacht.
Ja, genau. Und dann hast du gesehen, okay.
Es so gefehlt hat, dass sie nicht aufeinander gezeigt haben. Hey, Bro.
Aber ich glaube, es war wirklich so. Und hat man gesehen, okay, Del Toro macht's nicht, Remco fährt los. Und ey, ganz ehrlich, kannst du mich erzählen, der ist sitzen geblieben und Pogacar hat nicht mehr so gezuckt, wie er hätte können. So, ich glaube, vielleicht war es an dem Moment auch, dass er sagt, okay, dann lass es jetzt einfach gut sein. So, es ist jetzt erstmal alles soweit. Er kriegt seine 36 Siege irgendwann schon. So muss man es wahrscheinlich sagen.
Stimmt, ja.
Also er muss nicht jeden einzelnen Sieg holen. Und wahrscheinlich ist es dann vielleicht auch ein bisschen, ich sag mal, der Presse gegenüber leichter, wenn du nicht schon wieder gewinnst. Vielleicht.
Ja, wahrscheinlich werden ihn seine Teamkollegen, wenn das auch gefragt haben, so, hättest du gewinnen können? Dann frage ich mich, warum das Gerücht nicht irgendwie so rauskommt. So, ja
Coach,
Tadej Pogacar, ja, ich hätte gewinnen können oder sowas. Ja, ja. Das hat er bestimmt seinem Physio gesagt, das wird er seinen Teamkollegen gesagt haben. Was allerdings auch sehr lustig war, ist der Funkverkehr zwischen Del Toro und Pogacar. Pogacar fragt, ob er Progressive machen darf. Und dann kommt er so, don't drop me, please.
Ja, ich würde auch sagen, es ist ein omnipräsentes Reel jetzt in Zukunft, dieser Presse. Don't drop me.
Also, Pogacar schon ein paar legendäre Funksprüche.
Ja.
I'm dead, I'm gone.
Ja.
Aber auch der von Del Toro, please don't drop me.
Please don't drop me, ist gut.
Ziemlich geil. Und dann denke ich mir so, also an der Etappe ja Vingegaard rausgecrashed. Ich glaube, an dem Tag hat er gemerkt, alles klar, das Ding ist jetzt hier durch.
Ja.
Vingegaard ist weg. Das war der, wo er vermutlich irgendwie noch so ein bisschen Schiss vorhatte.
Mhm. Und da war irgendwie safe, ne? Also ab da war ja wirklich safe.
Er war safe, er wusste wahrscheinlich, dass er im Zeitfahren ein bisschen Zeit verliert auf Remco.
Ja.
War ihm, glaube ich, egal, weil der dann ein paar Tage später die Chance hatte, einfach mal richtig einen abzufackeln.
Ja.
Und
an dem Tag noch, bevor wir jetzt zu schnell waren, erinnerst du dich noch, wir hatten noch die 2 Uhr morgens Doping-Testung-Geschichte.
Oh ja.
Das war auch noch, also
Der
Grund, weshalb Vingegaard gestürzt ist natürlich.
Weil er so müde war.
Genau, das ist ja die Aluhu-Diskussion. Aber genau, die nächtliche Dopingkontrolle, ich meine, kann ich dir den Ball direkt zuspielen? Was meinst du dazu? Ich habe da eine Meinung zu.
Du hast da eine Meinung zu, ja, top, ich auch. Finde ich gut.
Nicht gut?
Nein, finde ich, ja, also wenn wir jetzt hier in die Diskussion reingehen, ich finde es ja,
darum geht's
es gibt also ein neues Buch, glaube ich, zu diesem Thema, zum Thema Microdosing.
Ja.
Ich glaube, das sollte ich mir bestellen. Ich lese viel zu wenig, aber so ein Buch könnte ich mir mal antun.
Mhm.
Es ist ja so wohl, dass man Microdosing von zum Beispiel EPO oder Wachstumshormonen relativ schlecht nachweisen kann, weil die Substanz aus dem Körper innerhalb von 6 Stunden, glaube ich, wieder raus ist.
Ja.
Ich glaube, 6 bis 8 Stunden. Das Zeitfenster, wo man vorher sagen konnte, von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens darfst du nicht getestet werden, erlaubt es halt, je nachdem, wie klein die Dosis ist, dass man nicht positiv getestet werden würde.
Ja.
Und das kann halt ausgenutzt werden. Und dementsprechend sind solche Tests halt eigentlich erstmal gut.
Ja.
Es ist halt nur ein Problem, ja klar, wenn du da pennst bei einer Tour, ich hätte auch ganz wenig Bock,
dass es
da auf einmal klopft. Und ich würde mir erstmal denken, so, what the fuck, was ist denn hier los?
Ja. Am Ende muss man sagen, es ist echt hart auf jeden Fall und gerade halt dann auch dritte Woche der Tour oder Ende zweite Woche der Tour, es ist nicht so, dass die ersten Tage sind, sondern es sind schon ein paar Tage in den Beinen, es sind wichtige Etappen und es sind halt vor allem relevante Fahrer. Ich würde auch so ein bisschen sagen, ich glaube als Exempel ist es mal okay, das zu machen und vielleicht auch so
ist auch wichtig, einmal, das zu machen, weil dann
Genau,
wenn das ist ja. Wenn du Dreck am Stecken hast, dann scheißt du dir auf jeden Fall in die Hose jetzt.
Genau, das ist das Ding halt. Es ist so einmal pro Tour das zu machen oder dass es so eine Baseline wird, kann man vielleicht mal machen. Es ist vor allem jetzt, glaube ich, so ein mediales Ding gewesen, so von wegen, wir lassen uns davon auch nicht unterkriegen als WADA. Und ich würde auch sagen, wenn das nicht ständig passiert und wirklich die Fahrer regelmäßig da aus den Nächten geraubt werden, dann kann man das auch mal machen, vor allem halt jetzt als
Vielleicht. Ich finde, du musst Beispiel. Dann nur sagen, wir testen auf jeden Fall die Top 5
in
so einer Aktion.
Ja, es war zu, also da muss ich auch sagen, als würde es jetzt so wenig verwalterischen Aufwand geben, wenn man jetzt 5 statt 2 Fahrer macht.
Weißt du, wen die getestet haben? Die haben Picknick-Post in der
Selbst Pitney Postel hat gedacht so, Digga, was?
Das hast wir? So einen geilen Tweet gelesen. They were not testing them for doping, they were testing them for Pulse. Das war schon wieder so richtig unter der Gürtellinie, aber es ist einfach wahr. da hätte ich zum Beispiel gesagt, das hätte ich mir gespart. Ich hätte die Top 5
im GC
hätte
ich getestet. Ja, es war wahrscheinlich der paar gewürfelte.
Ja, aber dann teste einfach die Top 5.
Dann
machst du die Top 5 im GC und
Top 5 im GC
dazu.
Für Top 5 im GC zu einem relevanten Zeitpunkt, der jetzt nicht die Tour entscheiden wird. So wie einmal in der Grand Tour und dann ist auch okay. Also wie du schon sagtest, jeder, der damit irgendwie rumspielt, der hat jetzt auf jeden Fall einen fetten Warnschuss mitbekommen, falls er oder auch sie dann jetzt sieht, okay, da machen die nicht vor Halt.
Ja. Ich glaube, okay. Wo es halt noch stattfinden muss, und ich glaube, ich sollte dieses Buch wirklich mal lesen.
Ja.
Ich glaube, das ist was ich vor ein paar Wochen schon mal diskutiert habe. Dieses ganze Höhentrainingslager ist natürlich auch super schwierig für jeden, der einen Biopassport auswertet.
Ist eine Fassade eigentlich.
Es kann eine Fassade sein. Haben wir das diskutiert?
Nee, wir haben das mal diskutiert im Rahmen von Laktat letztes Mal bei der Folge. Ob man sich Laktat, wenn man sich spritzen würde, hast du ja auch quasi wie eine Art Biomarker im System, dass Trainingsanpassungen passieren. Und du könntest theoretisch, weil es ja auch nicht eine verbotene Substanz per se ist, No-Needle-Regel im Radsport auf jeden Fall, aber wenn du irgendwo auf dem Teide in der letzten Hütte dir Laktat spritzt oder andere Substanzen, die halt schnell wieder aus dem System raus sind, wer zur Hölle soll es herausfinden?
Ja, genau.
Das ist
der No-Needle-Policy auf jeden Fall. Aber
halt
auch, wenn du sagst, ich habe das Gefühl, manche kommen aus dem Höhentrainingslager und fliegen und andere kommen aus dem Höhentrainingslager und so, ja, es bringt dir was, aber nicht für jeden Fahrer gleich gefühlt.
Ja.
Und was natürlich eine Theorie sein kann, ist, wenn du dann in die Höhe kommst wieder, hast Veränderungen in deinem Hämatokritwert, in deinem Hämoglobin. Und das kannst du natürlich auch nutzen, um zu sagen, ja, ich war in der Höhe,
ja, klar.
Aber ich habe noch ein klein bisschen nachgeholfen.
Ja, ja.
Das merkt halt nur keiner. Das heißt, wenn man...
Meine Blutveränderungen sind ja logisch erklärbar.
Genau, so,
ja, aber was ist der Mechanismus dahinter?
Aber in welchem Rahmen, in welchem Ausmaß ist es biologisch logisch erklärbar? Und dementsprechend ist es halt so, ich glaube, da muss man schon mal gucken, ob man die Jungs und Mädels vielleicht mal auch auf dem Teide um diese Uhrzeiten testet, weil das wäre für mich das noch abschreckendere für Leute, die da wirklich Sachen machen, die sie nicht machen sollten.
Ja.
Und ich finde, das ist...
Kommen wir zu Volta Portugal. Spaß.
Genau, kommen wir zu Volta Portugal. die hat sich ja schon ein bisschen beruhigt. Da gibt es ja leider nicht mehr die neuen Top-Talente im Radsport, so wie es das noch früher der Fall war.
Boah, beste Rundfahrt des Jahres.
Aber wie gesagt, dieses Thema würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr diskutieren, weil ich glaube, das ist total präsent wieder, auch durch das, was bei der Tour sonst noch so passiert ist, nämlich wir fahren Alpe d'Huez auf einmal hoch und zwar so schnell, wie es vorher noch nie jemand gemacht hat.
Ja, damit gehen wir jetzt straight in die dritte Woche rein. Ich meine, können wir eigentlich schon machen, wir brauchen jetzt nicht groß diskutieren, wir haben alle mitbekommen, Lipovic ist gestürzt, Jonas ist gestürzt, wir haben dann weniger Top-Favoriten jetzt noch vorne, die mitfahren. Remco fährt so gut Zeit fahren wie immer, wie man es erwarten konnte.
Ja.
Also einer wenn nicht der beste Zeitfahrer seiner Generation. Und wir kommen dann in die großen drei letzten Etappen vor Paris, die wir auch als so wichtig, oder zwei, die wir als so wichtig markiert hatten. Und die Alpe d'Huez-Etappe hat auf jeden Fall nicht mit Spannung gegeizt, muss man echt sagen, weil klar, es war jetzt der erwartete Gewinner, aber nicht wie er gewonnen hat, das war nicht so erwartbar.
Ja.
Und wie er die Lücke geschlossen hat, war dann doch auch wieder spannend.
Ja.
Wie hast du das Ganze so verfolgt?
Ja, spannend.
Naja, also spannend im Sinne von, klar, man sieht halt, er fliegt halt von hinten nach vorne ran. Ich hatte das Problem, ich hatte vorher schon grob, also ich habe es mir offen gehalten, aber ich habe es dann irgendwie doch gewusst, wer gewinnt. So. Und dann habe ich es halt gesehen, dass das Team beschissen ist. Sonst könnte man so ein bisschen noch aufrecht halten, okay, vielleicht wird es noch ein bisschen close. Also
sie haben es halt verkackt davon.
Ja, voll, oder? Also, und das wollte ich gerade dazu sagen. Es ist jetzt auch nicht nur Pogacar, dass er gewonnen hat, sondern die anderen haben auch mit dafür gesorgt, dass Pogacar gewonnen hat.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also.
Leute, es geht gleich weiter mit der Analyse der letzten Tour de France-Woche und so langsam nähert sich das Finale der diesjährigen Saison für alle Fahrer draußen. Wenn ihr euch mal gemeinsam mit uns vorbereiten wollt auf euer Highlight, ob Ötztaler oder das ein oder andere Jedermann-Rennen, dann bucht ihr doch gerne mal ein kostenloses Erstgespräch zu deinem Coaching. Dann können wir gerne über deine kommende Saison sprechen und jetzt schon mal planen, wie es 2027 für dich weitergeht.
Lenny Martinez und Richard Carapaz sind vorne und verpokern sich einfach in dem Moment, weil sie kommen dann mit 6 bzw. 9 Sekunden ins Ziel hinter Tadej Pogacar. Und die haben sich halt irgendwann angeguckt und gesagt, so nee, ich möchte hier nicht mehr wirklich die Arbeit machen. Pogacar hat dann halt all das mitgebracht, was es benötigt hat, um da eine Lücke zu schließen, die wie groß war? 2,5 Minuten, ja. 3 Minuten. Er fährt in 35 Minuten und 26 Sekunden Alpe d'Huez hoch, wo man halt sagen muss, da war sehr lange niemand mehr in der Nähe.
Ja.
Das Level und die Geschwindigkeit, die da hochgefahren sind dieses Jahr, ist ultra krass. Also ich weiß noch, dass sie da zu anderen Zeiten irgendwie mal 40 Minuten hochgebraucht haben. Ja, also auch ein Lance in einem Einzelzeitfahren. Fährt er halt hoch in 39 Minuten irgendwas. Also
Tom Pidcock fährt 22 in 41, 52.
Ja, aber das finde ich, der Vergleich habe ich auch gesehen. Dachte ich mir so, ja, aber das ist eine Ausreißergruppe gewesen.
Ja, ja, klar.
Logisch. Das ist so.
Das stimmt schon. Ich verstehe voll, was du meinst. Es ist in anderer Fahrweise gewesen, außer der Gruppe. Und da geht es dann nicht um die schnellste Segmentzeit Alpe d'Huez, ist schon völlig klar. Aber trotzdem, wir reden halt von 6,5 Minuten. Mhm. Also ist schon auch schon heftig. Und ich finde, keine Ahnung, wie du es so wahrgenommen hast, aber Pogacar, also der hätte ja noch schneller fahren können, theoretisch. Der hat ja kurz auch noch verzögert.
Ja, der hat kurz mal verzögert. Ich frage mich dann halt, welchen Anteil, je schneller du fährst, desto mehr macht die Aerodynamik natürlich wieder aus.
Du meinst, dass es überproportional wieder anstrengender wird für.
Andersrum. Ich meine, du fährst halt schnell und dadurch wirst du halt noch schneller.
Ja, ja, genau.
Also dann, da kannst du den Vorteil deines Fahrrads auch erst richtig ausspielen, wenn du so erst in der Lage bist, so schneller hochzufahren.
Da hat also, ein Aerobike.
Ne? Genau, also, ein Aerobike. Also wenn du dir die Fahrräder anguckst, es gibt ja auch so ein Bild von Lance Armstrong bei seinem Einzelzeitfahren da hoch.
Ja.
Guck dir die Karre mal an. Das sieht hier grausam aus. Auch ein Pantani oder sowas.
Ja.
Ich bin jetzt keinesfalls jemand, der sagt, ah, das Material. Deswegen fahren die so schnell. Das ist ein Zusammenspiel aus ganz, ganz vielen Dingen. Ja. Aber es würde mich schon mal interessieren, wie groß der Anteil da ist.
Ja, neben schlechterem Material damals hatten sie auch andere Hämatokrit-Werte. Also muss auch sagen, dass der Pantani-Rekord, muss man auch sagen, so lange Bestand hatte mit dem Material, was damals gefahren wurde, ist auch schon krass. Und der Fahrweise und den Möglichkeiten. Jetzt mittlerweile Hitzetraining, Kohlendrahte, all die ganzen
Faktoren. Genau, für mich ist dann eher so ein bisschen die Frage, warum hat das so, also wo kommt der krasse Sprung halt her jetzt gerade in den letzten, weil vorher ist da niemand irgendwie annähernd in diesen Bereich reingekommen. Jetzt fahren sie dieses Jahr alle so auf einmal so schnell.
Ja.
Und denkst du so, boah, krank. Und dass der Rekord vorher so lange Bestand gehalten hat, ist ja erst mal ein super Zeichen gewesen. Mit einem Rad, das viel zu schwer ist von einem Pantani, viel zu unaerodynamisch, Leute, die ohne Kohlenhydrate, wie du gerade gesagt hast, da unten angekommen sind, dass die überhaupt annähernd so schnell hochfahren konnten, war halt krank.
Das ist halt geistkrank, genau. Und da ist halt super viel, wissen wir halt, die Dopingvergangenheit und die Physiologie der Fahrer. Mittlerweile ist es eine multifaktoriell. Man müsste eher halt den, und das haben wir gerade, hast du gerade schon gesagt, eher den Vergleich der letzten Dekade nehmen, die letzten 10 Jahre, 15 Jahre oder ähnliche Zeiträume sich anschauen. Und da ist aber dennoch dieser große Sprung, wie du schon sagtest, dass viele in der Lage sind, so zu fahren. Aber ich glaube auch mittlerweile, wir sind auch in einem Radsport angekommen in den letzten 3 Jahren und vor allem in diesem Jahr habe ich das Gefühl, aber vielleicht habe ich auch jedes Jahr das Gefühl, dass wir Profis erleben und Radsport erleben, wo man noch mehr machen kann, noch viel mehr machen kann. Also was du heute neben Fahrradfahren im Training alles machen kannst, um deinen Körper zu entwickeln, deine Leistungsphysiologie zu entwickeln, ist ja unglaublich. Also mit Hitzetraining, mit Highest Carb Training, mit Möglichkeiten des Volumens, der Höhentrainingslager, der Schlafoptimierung, also alle Faktoren. Überleg mal, das ist ein 24-7-Job.
Ja.
Geworden. Und das ist ja auch etwas, was so ein bisschen den Leistungsfortschritt erklären kann, weil vor allem du dann dadurch erzeugst, dass das ganze Leistungslevel homogenisiert besser wird. Du hast eine super hohe Dichte. Klar, du hast dann wieder halt einen Pogacar, der extrem raussticht, das ist mir völlig klar. Aber auch dahinter, du hast eine sehr hohe Leistungsfähigkeit vieler Fahrer, weil ja, alle mittlerweile so viel machen müssen.
Ja, es ist halt echt, es ist krank, was einige da auch an Leistungsflexibilität, also in Mats Pedersen, finde ich, das zu sehen, wie der zum Beispiel da hochfährt, das ist eine andere Etappe, aber da dachte ich mir so, da sind noch 30 Fahrer im Hauptfeld, da vorne sind 10, die kommen gerade so weg, das ist ein Ayuso und sowas sind da drin.
Ja.
Und am Ende attackiert so ein Pedersen über die Kuppe oder auch ein Thijs Benoot, der auch über die Kuppe attackiert, sich dann auf der, in der Abfahrt auf die Fresse legt. Aber das finde ich halt richtig krass, zu sehen, was für Sprünge du da auch nochmal machst oder was einige für einen Sprung machen. Ja. Pedersen ist jetzt schon einer, der auch immer mal wieder schon gut berghoch gefahren ist. Aber also man hat da natürlich überall riesige Fortschritte gemacht in dem Bereich.
Ja, absolut. Und ich meine, genau, er ist ein gutes Beispiel. Vor allem auch, finde ich, cool, weil er auch ein gutes Beispiel dafür ist, wie, nehmen wir es mal, Lidl Track, auch so eine taktische Herangehensweise einer ganzen Tour de France auch sich verändern kann. Das ist klar, mit Ayuso, natürlich auch GC-Fahrer, aber auch Mats Pedersen, wie taktisch differenziert und in richtigen Momenten die Fahrer einsetzen oder das Team einsetzen.
Ja, nein.
Ja, okay. Was jetzt noch?
Ja, also dann hast du die Etappe, genau die Etappe, wo er über die Kuppe attackiert, in die Gruppe reinfährt. Ja. Vorne ist Derek G und Juan Ayuso.
Ja.
Und, oder? Ist Ayuso auch in der Gruppe drin? Ich glaube eben nicht.
Mhm. Und dass sie dann drüber, dass sie
die
weiterfahren.
Die fahren dann die ganze Zeit weiter, um diesen Zwischensprint zu holen.
Ja.
Aber haben in der Gruppe, ich glaube, das ist die Etappe davor gewesen. Ich müsste es nochmal nachgucken. Haben auf jeden Fall Lenny Martinez in der Gruppe. Das müsste eigentlich der Tag davor gewesen sein, genau. Yeah. Genau, es war eine ganz andere Konstellation. Genau, du hast es vorne Pedersen, glaube ich, drin. Du hast Derek G drin gehabt und hast eben nicht Skelmose vorne drin oder Ayuso. Yeah. Aber Lenny Martinez, dann drücken die ganze Zeit drauf und kommen irgendwie mit 4 Minuten am Zwischensprint an. Der holt den dann. Ja, und dann, es hätte es auch getan, wenn es irgendwie nicht 4 Minuten gewesen wären, sondern 30 Sekunden. Aber stattdessen bringen sie den Lenny Martinez dann so weit nach vorne, dass der am Ende Fünfter im GC wird.
Ja, stimmt.
Und die Leute überholt.
Ja, hattest du recht. Quinn Simmons war auch mit dabei, glaube ich.
Es war auf jeden Fall ein bisschen unnötig, die ganze Geschichte.
Was du
und ja, da muss ich halt sagen, da verstehe ich natürlich die taktische Herangehensweise nicht so ganz von den Teams. aber ja, irgendwie sind die sind eine lustige Tour gefahren, die sind auf jeden Fall eine offensive Tour gefahren, haben einen Etappensieg geholt. Ich glaube, mit dem GC-Ergebnis können die nicht ganz zufrieden sein, obwohl es auch nicht verkehrt war.
Mhm.
So, die haben 2 Leute in den Top 10 gehabt, aber waren halt da, um das Podium zu fahren. Ich glaube, Ayuso hat ein bisschen enttäuscht eher.
Ja.
Und Skelmose hat positiv überrascht.
Ja.
Man muss halt sagen, wenn Lipo noch da drin gewesen wäre und Vingegaard, dann wären die halt 8. und 9. geworden. Ja. Und das ist dann schon nicht mehr so. Zeigt aber auch wiederum dieses Level bei Natur. Also ich fand, dieses Jahr war das Level einfach extrem hoch.
Ja.
Ich hätte nicht gedacht, dass Jean-Ange gar nochmal 10. wird.
Ja, wie hat er das auch schon wieder zur Hölle gemacht?
Ja, es war auch krass. Also und dann aber auch wieder, ich habe gewettet, dass die wegen der hohen Dichte dieses Jahr der 10. weniger als 30 Minuten Rückstand hat.
Ich weiß gar nicht, was du gewettet hast. Was hast du nochmal gesagt? Was hat man für Zeitabstände noch gehabt?
Ich habe gesagt unter 30 und Robert hat auf jeden Fall gesagt über 30.
Ja.
Und hat damit gewonnen, dummerweise. Aber ich könnte jetzt auch argumentieren, natürlich, wenn die anderen beiden nicht rausgestürzt wären, hätte es nämlich geklappt.
Dann wäre es noch schneller, wenn die vorher noch schneller gewesen. Der hätte Pogacar auch nicht.
Dann hätten wir noch 2 da drin gehabt, die aber nicht 30 Minuten gehabt hätten. Jordan Degas wäre dann 12. geworden.
Ja, okay.
Carapaz wäre 10. geworden, der hatte 20 Minuten Rückstand.
Ja.
Das ist jetzt meine Argumentation.
Verstehe.
Darum baue ich das auf.
Ah, okay. Also du hast ohne Sturz gerechnet.
Ich habe ohne Sturz gerechnet, genau.
Und man hätte auch sagen müssen, dass vielleicht auch Pogacar eventuell in der vorletzten Etappe Alpe d'Huez nicht dann für Del Toro gefahren wäre, sondern wenn Jonas und Tadej hätten nochmal einen Schlagabtausch gehabt.
Dann hätte man sagen können, aber dann verlieren die anderen auch keine 10 Minuten vielleicht.
Ja, weiß ich nicht. Dann wird dann Jean Gegard trotzdem verlieren, wenn die schnell hochfahren. Naja. Ah nee, der wäre nicht mehr hier raus. Okay. Alpe d'Huez vielleicht nochmal dazu. Fandst du die Doppelankunft jetzt geil?
Boah, Boah, keine Ahnung. Ich fand die erste Ankunft, die normale, ich glaube, ja, dann kann man sich auch Alpe d'Huez Sieger nennen. Ja. Die fand ich halt ein bisschen langweilig, weil Pogacar da so eine krasse Dominanz gezeigt hat. Ja. Also, wenn du dir vorher nochmal Gedanken gemacht hast, okay, Remco hat nochmal 30 Sekunden beim Zeitfahren ungefähr rausgeholt.
Kippt das Ganze hier, könnte noch was passieren?
Nein. Ja, da hat man nicht so richtig dran gedacht, aber es war so ein bisschen, okay, der scheint ja echt gut drauf zu sein, das muss man auch sagen, der ist eine richtig krasse Tour gefahren.
Vor allem eine krasse letzte Woche.
Ja, und super stabil dann gewesen,
ja,
wo ich es ihm so fast nicht zugetraut habe. Ja. Und dann hat er aber in Alpe d'Huez, hat Tadej Pogacar halt einfach nochmal die Tür zugeschlagen, gesagt so, nee. Nope.
Niemand.
Und dann hat er ab dann halt wirklich, und ich weiß gar nicht, ob man sich als Konkurrent da vielleicht sogar einfach auch richtig drüber abfuckt, dann wird er einfach zum Edelhelfer im gelben Trikot von Isaac Del Toro. Oder war es halt auch schon vorher auf den Etappen, da denkst du dir wahrscheinlich auch so, ja, danke.
Lass doch den Kampf dahinter offen.
Du fängst jetzt hier an, von vorne zu fahren. Genau, erstens hilfst du dem Typen, der mir im Nacken sitzt. Und zweitens ist es irgendwie auch so ein bisschen, ja, du nimmst uns ja nicht wirklich ernst.
Ja, Schäfer, du bist so Paul Texas.
Ja.
Du merkst am letzten Mal so, oh fuck.
Ja, oder alle anderen auch. So, ja. Du denkst dir so, der ist sich so sicher, dass er besser ist als wir, dass er schon gar nicht mehr versucht, möglichst effizient zu fahren, sondern er macht,
also er trainiert, er macht, was er will. So,
schon eine krasse anderen Dominanz, ja.
Ja.
Eine kurze andere Diskussion, die ich interessant finde, ist die Diskussion um Wismar Liesebike.
Ja.
Da ist jetzt die Frage, okay, die müssen sich anders aufstellen oder was können die jetzt noch machen? Und ich habe so ein paar Stimmen gehört, ja, Wismar Liesebike, die sind so negativ gegenüber dem Team. Ich finde das Team jetzt auch nicht super spannend oder geil. Ich finde, man vergisst aber trotzdem, dass die versuchen zwar mit die Tour zu gewinnen, aber die fahren jetzt auch so nicht gerade unerfolgreich. Aber irgendwie ist doch trotzdem die Sicht auf dieses Team so, ah, die sind nicht mehr das, was sie mal waren.
Ja.
Haben aber trotzdem, die haben diesen Jahr den Giro gewonnen, die haben letztes Jahr die Vuelta gewonnen. Also wenn du zurückrechnest, Tour gewinnt Pogacar, Giro Vingegaard, davor Vuelta Vingegaard, dann wieder Tour Pogacar, Giro gewinnt Yates.
Ja.
So, und dann merkst du erstmal. Und
davor, davor
die Vuelta hat Roglic gewonen für Red Bull Bora Hansgrohe schon.
Stimmt, davor das Jahr war das.
Tour Tadej,
ja.
Giro, Pogacar auch und davor gewinnen sie alle drei. Aber wenn du die ganzen Jahre so zurückrechnest, dann haben die schon einen signifikanten Anteil an Grand Tours gewonnen.
Ja, natürlich, wahrscheinlich als Team die meisten, vielleicht gleich
auch. Ja, wenn du halt die 23er Saison mit reinrechnest, die haben Roubaix dieses Jahr gewonnen und trotzdem hat man das Gefühl so, oh, die sind total washed.
Ja, verstehe.
Also ich habe das Gefühl auch.
Ja,
wenn ich auf Wismar gucke, denke ich mir so, ja, bei denen läuft nicht mehr.
Ja, man schreibt auch so ein bisschen auch die Möglichkeit ab, dass Jonas halt auch jemals noch mal in der Lage sein wird, Pogacar irgendwie gefährlich zu werden. Und dann danach kommt halt nichts. Man muss auch dazu sagen, Pogacar fährt halt einfach auch faktisch anhand der Zeiten auch wie von einem anderen Stern. Er ist einfach weitaus besser als alle anderen. Und wäre dieser Fahrer nicht da, dann hättest du wahrscheinlich einen Jonas Vingegaard, der gegen einen Remco fährt, einen Del Toro vielleicht, einen Texas fährt und wahrscheinlich der beste Fahrer wäre.
Ja, definitiv. Also ich glaube irgendwie auch nicht mehr so richtig an ihn.
Ja.
Aber das ist, ich weiß auch nicht genau warum. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass der noch krasses Entwicklungspotenzial hat. Und ich glaube da werden sich andere jetzt schneller entwickeln, als er nochmal irgendwie so das Ruder rumreißt. Also ich kann mir auch vorstellen,
Remco schneller kommen.
Das ist nämlich das Ding. Ja. Wo wäre der rausgekommen, wenn er drin geblieben wäre?
Boah, das wäre, glaube ich, vielleicht nochmal. Glaubst du, wäre ein spannender Kampf gewesen auf 2 und 3?
Ja, ich glaube schon.
So wie Remco letzte Woche gefahren ist, schon, ne?
Wie Remco in der letzten Woche gefahren ist, schon. Ich glaube, im Zeitfahren.
Ja, dann definitiv.
Da hätte er auf jeden Fall kassiert.
Ja.
Und dann glaube ich schon, wäre das eine Möglichkeit gewesen, dass auch Remco trotzdem Zweiter geworden wäre.
Das wäre auch cool gewesen, also das wäre echt cool gewesen, das anzuschauen, weil das gibt irgendwie auch nochmal, ich will nicht sagen, dass der zweite Platz jetzt schlechter dasteht, aber hätte auf jeden Fall deutlich mehr Wertigkeit bekommen, wenn er gegen Jonas auf Platz 2 gefahren wäre und Jonas auf 3 steht und nicht der der Helfer auf Platz 3, der Del Toro, der am Ende, wo man schon merkte, der hat schon eh irgendwie Probleme und Sexas, dann kann es auch nicht mehr halten. Dann ist Remco nur mit dabei und zieht sich auf Platz 2. Was natürlich echt krass runtergedampft ist, aber theoretisch würde es halt eine deutlich höhere Wertigkeit bekommen, ja.
Ich habe ja wieder mein Auf und Ab mit Remco gehabt während der Tour. Ich fand, er ist total
geil. Er ist scheiße, gefahren. Nee, doch nicht.
Nee, erst dachte ich mir so, ja, okay, der wird halt immer wieder abgestellt so ein bisschen, aber ist halt dann unglaublich stabil geblieben und nicht explodiert. Mhm. Das ist, glaube ich, auch eine super Stärke von dem mittlerweile.
Voll. Er kennt auch ein bisschen seine Möglichkeiten, finde ich.
Ja, dann hat er einfach sehr stark überrascht im Hochgebirge, muss ich sagen. Und dann war ich wieder richtig abgefuckt, als er bei der Abtuess-Etappe da seinen Swannies, die sich gefreut haben.
Ja. Ich bin nur Zweiter.
Stop your theater. Da dachte ich mir so, boah, Junge. Die freuen sich gerade für dich, weil du gerade aufs Podium der Tour gefahren bist Zweiter geworden. Das bist du auch noch nie geworden. Ja. Freu dich auch mal. Ja, du wolltest gewinnen.
Ja.
Aber ganz ehrlich, du kannst einfach nur froh sein, dass der Pogacar hinten den Del Toro, weiß ich nicht, ein bisschen ins Ziel schleppen wollte.
Ja. Und ja, es war knapp vorne mit Carapaz, aber muss auch sagen, wäre Sepp Kuss auch nicht gestürzt, wäre es vielleicht hat es ins Ziel gebracht oder mutmaßlich ins Ziel gebracht. So, das heißt, er hätte auch genauso gut Dritter werden können. So. Ja. Also das war jetzt auch ganz glücklich für ihn, dass er Zweiter wurde noch bei der Etappe.
Genau.
Ja, er war jetzt nicht so safe an dem Sieg dran, wie er dann so spielt.
Nee. Würde ich auch sagen, deswegen da wieder so ein bisschen, ein Charakterzug, den ich wieder fragwürdig fand. Aber insgesamt ist er eine tolle Tour gefahren.
Ja.
Ich finde, der ist ein extrem guter Fahrer, macht sich auch so, aber hat halt immer wieder so den Moment,
wo du denkst, halt, ne?
Vielleicht ist das halt einfach so bei Leuten, die da so ticken wie so ein Champion. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, beim Tadej Pogacar wäre das halt nicht so.
Nee.
Aber der hat halt auch schon die Ruhe des Seriensiegers. Ich glaube, dem ist jetzt alles. Der fährt jetzt die Vuelta, das finde ich scheiße.
Lass die anderen auch mal.
Ja, irgendwie, ich habe das irgendwo auch gelesen, weißt du noch, als du mal Grand Tours geguckt hast, früher ohne zu wissen, wer die Grand Tour gewinnt?
Stark.
Weil das kannst du tatsächlich jetzt auch, wenn du wieder zurückgehst, sagen. Du wusstest, wer die Tour gewinnt, wusstest, wer den Giro gewinnt.
Wäre das geil, wenn Pogacar, warum auch immer, der trainiert ein bisschen und nimmt es nicht ganz ernst, hat auf einmal so einen Einbruch bei der Vuelta und wird einfach Dritter.
Ja, das habe ich mir auch schon überlegt, so, ob der vielleicht mal auf so einer Etappe einfach einbricht.
Ja, das wäre doch mal gut, das täte ihm auch gut.
Ich weiß nicht, ob ihm das gut täte, warum.
Doch, einfach mal entweder erden. Junge, du kannst nicht immer fliegen.
Er ist doch relativ geerdet.
Ja, ist er, aber. Es täte seiner medialen Präsenz, glaube ich, gut, dass man nicht wirklich denkt, er ist der eine, der es irgendwie schafft, keine Ahnung, wie auch immer, seine Leistungsfähigkeit vielleicht manuell so hoch zu petern, aber keiner kriegt es mit, so nach dem Motto. Das ist ja manchmal auch der Subtext, der da steht. So, Pogacar ist so weit besser als alle anderen, UAE muss irgendwas gefunden haben, was keiner herausfindet, deswegen ist Pogacar so gut. So, dass er auch mal zeigt, irgendwo eine menschliche Seite zeigt. Ja, ist doch wirklich so.
Ist doch wirklich so, aber ja, die Frage ist halt, wie wird die, ich hätte jetzt noch gehofft, der fährt für Almeida.
Aber
der ist ja, glaube ich, wieder jetzt auch aus der Polen-Rundfahrt rausgegangen oder rausgecrashed. Ich weiß nicht, ob der ready ist. Deswegen haben sie wahrscheinlich auch gesagt, komm, fahr mal los.
Ja.
Er fährt wahrscheinlich auch, weil der Start in Monaco ist, direkt vor der Haustür. Der steigt morgens auf sein Zeitfahrrad, fährt zur Arbeit und fährt dann 10 Kilometer Prolog zu Hause.
Das ist echt stark.
Auch eine coole Sache.
Voll.
Aber ja, ich glaube, aber wirklich, wenn du zurück überlegst, wann du hast bei der kompletten 25er-Saison, nee, das stimmt nicht, Giro war in der 25er-Saison das Rennen, wo du dachtest, ich weiß nicht genau, wer gewinnt.
Mhm.
Am Ende gewinnt Simon Yates.
Das war ein geiler
Giro. Das hat keiner gewettet. Ja. Dann hast du Del Toro gehabt.
Vor allem, aber das war auch mega weird einfach, weil diese ganze Giro. Und du guckst so ein Battle zu und am Ende so, das war's jetzt?
Ja, genau. Das ist so, aber du hast halt Del Toro gehabt da als erste, ich glaube, es war die erste Grand Tour so richtig als Leader.
Ja.
Carapaz, der natürlich immer mal kann, aber der auch sehr, sehr stabil ist, aber vielleicht nicht mal auf GC fährt.
Mhm.
Das heißt, der Giro war noch spannend. Davor die Vuelta, was hatten wir gesagt, 24 war eigentlich so ein bisschen Roglic.
Ja.
Der klassische Roglic stürzt bei der Tour, gewinnt dann die Vuelta.
Ja.
Tour, Pogacar, weil eigentlich jeder schon gedacht hat, okay, Vingegaard ist ein Wunder, wenn er überhaupt starten kann. Ja, ja. Die Giro davor, wir sehen Giro 24.
Du hast vorhin gesagt, ich habe es schon vergessen.
Ach so, ja, okay, Pogacar, ja, gut.
Ja.
War halt auch irgendwie klar. Genau.
Das Double.
Es wird alles ein bisschen mehr predictable. Es wäre cool gewesen, wenn die Vuelta, also die Tour ja jetzt auch, wäre halt einfach krass gewesen, ohne
Die Tour Pogacar. Ohne Pogacar wäre krass gewesen, das stimmt. Carapaz hat eine geile letzte Woche gehabt, ne? Also der ist
ja,
also auf Bergpunkte gegangen, der hat, oh, was war das denn nochmal? Ich muss ganz kurz gucken, der hat ja 107 oder 117 Punkte, glaube ich, in der letzten Woche gemacht.
Krass.
Das heißt, der war vorher irgendwo auf Platz, theoretisch irgendwie, jetzt weiß ich genau, muss ich grob überschätzen, also zwischen 20 und 25, also was, der hat kaum Punkte, der hat 117 Punkte in der letzten Woche gemacht, glaube ich, war das nochmal.
Ja.
An die Übertragung gesagt. Und das muss auch erstmal, also so wie er gefahren ist, klar, bisschen auch glücklicher Sieger der 20. Etappe, muss man einfach sagen, das wäre eher so ein Ding für Sepp Kostitz gewesen. Vielleicht hätte nochmal ein spannendes Duell am Ende sein können, klar, wissen wir jetzt nicht.
Wenn du da auch zweimal so komisch, also diese Stürze waren beide jetzt nicht so.
Die waren beide geirrt.
Da aus dem Tunnel raus, denkst du dir so, Sepp, was machst du da?
Ich glaube, dann war der auch broken.
Und dann war der broken.
So, die ersten zwei Kurven ist er so weird dann gefahren.
Hat er ja so Glück gehabt, dass dieses Netz da ist, ey. Oh, ja. Also,
ja, er ist nicht gegen das Netz so richtig, glaube ich. Er hätte sich so auch abgefangen, aber er hätte auch genauso drüber gehen können.
Wenn das Netz nicht da gewesen wäre, dann wäre Ende gewesen.
Ich glaube, der saß direkt auf der Mauer. Nicht?
Nein, der, also ich bin mir ziemlich sicher, okay, dass das ja nicht gut ausgegangen wäre.
Ja, nee, auf jeden Fall.
Und der war, glaube ich, einfach todesgrau.
Ja.
Hat dann komplett die Zuversicht verloren, wie man Rad fährt.
Oder die Sicht verloren.
Und die Sicht vielleicht auch verloren. Sagt auch selber, er weiß auch gar nicht, ob er ins Ziel gekommen wäre vor Carapaz. Das ist, finde ich, auch eine coole Aussage.
Ja, voll.
Carapaz hat sich das sicherlich gut ausgerechnet mit den Punkten, wie viel man so in der letzten Woche gewinnen kann.
Wir haben gesagt, die letzten drei Tage werden wichtig. Ja, hatten wir recht. Nur nicht für GC, sondern für Bergpunkte.
Ja, okay, aber ich, das wäre jetzt auch nicht die krasseste Prediction. Die letzte Woche bei der Tour wird irgendwie wichtig.
Die letzten drei Tage, habe ich gesagt.
Ja. Also, dafür muss man aber auch kein Prophet sein. Letzte Etappe.
So.
Ich liebe diese Etappe.
Die ist mittlerweile richtig geil, ne?
Ich habe schon wieder da gesessen und mich gefragt, wann haben sie das GC?
Wie ist das mit dem GC jetzt?
Wie ist das mit dem GC jetzt? Weil ich habe das auch nur als Wiederholung geguckt.
Haben wir nicht irgendwie so ein paar Sekundenabstände oder so?
Und ich konnte nicht nachgucken wieder. Und da sehe ich so diesen Del Toro. Und dann ich so, hä?
Warte
wie
mal.
Im letzten Jahr, wo ich da saß, dachte mir so, Lipo, was tust du da? Und dann dachte ich mir jetzt, Del Toro, okay. Dann war ich mir sehr sicher, weil sonst hätte ja UAE nicht vorne Tempo gemacht.
Ja,
oder?
Ja. Aber vielleicht dafür, ja doch.
Aber für einen Moment saß ich dann doch wieder da und dachte mir so, wie blöd ist denn das?
Nee, also genau, wieder neutralisiert. Was natürlich Besonderheit, was auch noch war, durch die Brände in Frankreich haben sie ja extrem verkürzt. Waren es dann 88 Kilometer am Ende die Etappe. Abends gestartet, späten Nachmittag gestartet. Was auch ganz geil war, weil die auch eine krasse Anreise hatten von Alpe d'Huez rüber nach Paris. Das ist auch ganz gut, dass er am Abend dann startet. Und wieder dreimal unsere legendäre Montmartre, was die Paris-Etappe natürlich viel, viel geiler einfach macht.
Ja.
Und das Finale und wie es gefahren wurde, brauchen wir nicht drüber sprechen, fantastisch. Also Hammer. Glaubst du, Tadej hat irgendwann gewusst, okay, ich fahre jetzt mal voll mit. Das Einzige, was ich machen kann, ist vielleicht Mathieu noch zu helfen, dass das Ding halt nach Hause bringt, weil er hat ja auch nochmal harte Führung gezündet im letzten Kilometer, aber bestimmt auch wissen, dass er jetzt keinen Antritt mehr hat. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, der zieht einfach bis zum Ende durch und dann, ich glaube nicht, dass er sich gedacht hat, ich mache das jetzt für Mathieu, sondern der hat einfach gesagt, wir ziehen jetzt voll durch und dann gucken wir mal, wer noch einen Antritt hat.
Ja.
Und dann war für ihn vielleicht doch die Frage, hat Mathieu noch einen Antritt?
Weil das war ja nicht mal ein richtiger Antritt, den Mathieu noch hatte. So, die sind um die Kurve rum und Mathieu hat diesen sitzenden Krankenhaut drauf tritt, der in dem Moment wahrscheinlich dann so 900 Watt noch ist, so auf den Stein, und du siehst halt einfach, Tadej macht halt direkt gar nichts mehr. Der wusste genau in dem Moment so, ich bin's nicht mehr, so, ab jetzt entscheidet das Feld oder Gott, wer jetzt gewinnt.
Genau.
Und Mathieu fährt los und wir brauchen sich zu sehr darüber aufregen. Ich hatte Zusammenfassung auch nochmal oder Relive nochmal angeguckt, damit ich es nochmal sehen kann. ARD-Kommentator Florian Nass, hast du es gesehen?
Nee.
Florian Nass hat das Talent, jedes Mal bei solchen spannenden Situationen den Sieger dreimal falsch auszurufen. Und das ist Mathieu, der den Sieg sicher hat und das wird er jetzt nach Hause fahren. Die haben so, nein, Mann, das ist gar nicht sicher. Das ist wirklich gar nicht sicher. Oh nee, jetzt kommt doch Mats Pedersen und dann nein, doch Mathieu. Dann ich so, ey, oh, du kannst das so spannend kommentieren.
Ja.
Und dann ruft er 400 vor Ziel den Sieger aus.
Ja, das ist aber früher auch bei Eurosport.
Ja, genau. Ja, die machen so, die downern das so richtig runter. Switch rüber zu den Briten, rasten vollkommen aus, weil es aber spannend wie Sau ist. Die deutschen Kommentatoren sagen, ja, da hat er es jetzt geschafft im Ziel. Nee, doch nicht.
Also ich finde, das war ein saugeiles Finish.
Ja.
Glaubst du, Philipsen hätte gewinnen können?
Ah, oh, das ist eine spannende These. Ich kann es nicht sagen, ob das in dem Moment so gut hättest timen können. Aber ja, klar. Also, nein, was heißt ja klar?
Ich glaube, tendenziell, wenn das nicht der Teamkollege gewesen wäre, hätte er das Ding im Fotofinish gewonnen.
Ja, der hätte dann nochmal dreimal härter drauf getreten, meinst du?
Ja, weil er sieht das ja auch schon und er nimmt so ein bisschen raus. Und bei der Geschwindigkeit,
konnte man das bei der Geschwindigkeit noch groß einschätzen und sehen? Weil du musst
als Sprinter weißt du das schon.
Ja, du musst ja schon wissen, dass Mats Pedersen oder vielleicht potenziell das, was hinter dir gerade abgeht.
Ja, aber das merkst du ja schon irgendwie, ob du da gerade tendenziell an diesen Leuten vorbeifährst, ob die auch gehen. Du weißt,
oder ob du hältst oder rückwärts fährst.
Genau, ob du hältst oder rückwärts fährst. Wenn du rückwärts fährst, dann, dann
weißt es
kannst
auch.
Du nicht, dann weißt du auch, dann kannst du aber auch nicht rausnehmen und sagen, ja, ich schnappe meine Tür nicht weg, dann musst du halt so oder so.
Ja.
Also ich glaube, da war es definitiv so, dass er hat gesehen, okay, ich hab's vom Feld, aber ich muss nicht unbedingt am Mathieu vorbeifahren.
Ja.
Okay, der Typ ist für mich jetzt hier die letzten Wochen jedes Mal ein geiles Leadout gefahren.
Ich kann es mir auch vorstellen, weil einfach Philipsen im Ziel den Meter danach nicht so aussah, als hätte er alles gegeben.
Ja.
Also der war ja direkt Richtung Mathieu und
der hingegen fällt da in dieses Gitter und der sah schon so aus, als hätte er alles gegeben.
Ich glaube, der hat alles gegeben.
Ja, das war auf jeden Fall nochmal ein ganz, ganz krasses Finish.
Ja.
Ich finde diese Etappe sehr, sehr, sehr cool.
Ja.
Ist aber auch nur so cool, weil Tadej Pogacar auch so ein cooler Fahrer ist, weil ich kann dir garantieren, einen Jonas Vingegaard, wenn er die Tour gewonnen hätte, er hätte keinen Tritt mehr gemacht.
Ja.
Aber Pogacar sagt einfach, yo, ich bin hier zum
Radrennen fahren.
Lass Radrennen fahren.
Geil, geile Stimmung. Ich kann noch 20 Etappen, eine einzelne Etappe, aber denken so, ja, ich habe eigentlich Bock.
Ja, ich finde das einfach richtig cool.
Natürlich ist es cool.
Deswegen ist der mir auch immer noch sympathisch, obwohl der eigentlich alles gewinnt.
Ja.
Das ist halt was nicht jeder macht.
Absolut. Ich finde auch, Tadej Pogacar ist der Illuminator, aber er hat Respekt vor dem Sport und seiner Konkurrenz. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Also absoluten Respekt vor allem und niemals. Er wiegt niemals respektlos anderen gegenüber, weil er so dominant ist. Weißt du, was ich meine? Er würde, also er
die einzige Frage mit dem respektlos kann man halt sagen, so wenn du anfängst für deinen Helfer zu fahren.
Dann mach das für den Helfer und nicht um die anderen
zu gehen. Nee, das macht er nicht genau. Das macht er nicht, um andere Leute zu zeigen, dass er deutlich besser ist.
Ja, aber er hätte genauso gut, keine Ahnung, so im Vorfeld, boah, was tut es Wiss, wo er so losgefahren ist, 70 vor Ziel?
Ja.
Der hätte, also Er nutzt auch nicht, er nimmt nicht seine Strafeinheit und sagt, just a training day oder sowas. Ja, macht er, ja, also er weiß ja genau, wie er zurückkommt, aber sowas macht er zum Beispiel nicht.
Ja, okay.
Also, ganz ehrlich, so wie er fährt, könnte er wirklich teilweise sagen, heute mal Intervalle im Training. Ja, keine Ahnung.
Intervalle im Rennen, ja, könnte er machen. Ja. Okay, er ist zumindest kein Arschloch.
Ja. Und deswegen ist vielleicht auch ein Mitgrund, warum man ihn dann doch vielleicht, und ich mag ihn ja auch irgendwo, aber ich wünsche mir auch, dass er manchmal nicht dabei wäre.
Ich wünsche ihm, dass er nicht dabei wäre.
Ja, ich wünsche ihm nichts Schlechtes, aber ich wünsche ihm manchmal auch, dass er nicht dabei ist. Ja. Wie bei der Vuelta zum Beispiel.
Gut, das stimmt. Da würde ich mir auch wünschen, dass er nicht dabei wäre. Dann hätten wir da auch ein super spannendes Rennen. Wollen wir noch kurz nachdem wir jetzt die Männer Tour de France durch haben, einmal auch noch drauf schauen, was wir jetzt gerade ja bei Etappe Nummer
7
sind heute. Mont Ventoux, die Etappe ist noch nicht vorbei. Und bis jetzt ein recht interessantes Rennen, finde ich.
Mhm.
Manchmal ein bisschen chaotisch auf einigen Etappen. Ich fand die erste Etappe, fand ich extrem stark von Lorena Wiebes.
Boah, mega, oder? Aber
ich habe gar nicht mehr gecheckt, dass sie noch dabei ist.
Ja, das habe ich schon noch, ich habe es glaube ich noch gecheckt, aber ich habe gedacht, also waren alle so im Arsch, weil sie hat ja drei Dritte gemacht oder vier.
Aber die hat halt einfach einen Antritt. Und
die hat in dem Moment dann nicht mehr gehabt, aber ich glaube, alle können das nicht mehr mitgehen, was sie macht. Ne?
Was denn?
Naja, in dem Moment dann, die war schon ziemlich angeschossen. Die wankte ja wie so ein Boxer hinten am Ring. Ja, und dann hat die
eine Sprinterin. So.
Ja, und dann kommt da nochmal was
entweder
raus.
Entweder du kannst den Sprint noch fahren und dann kommt da auch noch was raus. Dann kommen da vielleicht 150, 200 Watt.
Aber der hat wirklich noch vier Tritte gebraucht und alle anderen sind so sitzen geblieben. So, Und die hat vier Tritte gemacht, hat schon aufgehört, hat es gewonnen. Aber das war wahrscheinlich auch, weil alle einfach so komplett über Kreuz geguckt haben.
Ja, und weil das auch nicht unbedingt die Konkurrenz ist, die super antrittsstark ist. Ne? Also eine Kim LeCour ist noch recht schnell, Noemi Rueck auch. Das sind zwei Fahrerinnen, wo ich sagen würde, die sind auch auf jeden Fall endschnell, ne? Aber
der Rest ist das in dem Moment auch nicht mehr.
Nee, der Rest ist jetzt nicht so dafür bekannt, dass sie ja super explosiv sind. Und wenn eine Wiebes da ist und du die mitnimmst auf die letzten 200 Meter, dann war's das.
Ja, das ist da. Wie wir es auch am nächsten Tag gesehen haben.
Da hat man es noch krasser gesehen. Ja. Also da fand ich, war der Antritt, okay, ich tritt an, ah ja, okay, andere Zeit. Also, dass die da nicht noch eine Sekunde bekommen hat, ist irgendwie ein Wunder.
Da habe ich, boah, ich habe es gerade nicht mehr zur Hand, aber hast du die Powerdaten gesehen?
Nee.
Ich glaube, Peak 1390
5 Sekunden. Habe ich auch keine Fragen. Ja.
1100 oder 1200 irgendwas über 5 Sekunden. Also wirklich Sprintwerte, die du auch teilweise, also pro Kilo auf jeden Fall bei den Männern finden würdest. Teilweise auch Sprintwerte, Peak, die du auch bei Männern.
Ich würde schon gern mal sehen, wenn die, weil ich glaube, ich traue es dir schon zu, dass sie
auch geil.
In so einem Männerfinale.
In so einem flachen, wenn sie aus dem Baseline-Laktat kommt und dann gegen die Männer sprinten würde.
Ja, ich glaube, die würde sich auch in einem Männerfeld jetzt nicht irgendwie schlecht. Also,
die würde sie gut positionieren auch.
Die ist halt jemand, genau, die hat ein extrem gutes Gefühl und ich glaube, die schicherst du auch nicht so schnell ein. Also ich kann mir, also ich denke, oder man kann es glaube ich auch sehen, dass die Sprints ein bisschen anders gefahren werden.
Ja.
Das ist bei allen beiden Feldern irgendwie riskant.
Ja.
Ich glaube, die Männer machen halt sehr, sehr viele dumme Sachen im Finale.
Ja.
Ich glaube, dass eine Lorena Wiebes sich davon nicht mal einschüchtern lassen würde und sagen würde, alles klar, ich finde das irgendwie ganz witzig hier und let's go. Und ich glaube, die hätte auch echt
eine
gute Chance da.
Ja, absolut. Ich meine, im Frauenfeld hat sie weniger, muss man aber sagen, weniger Konkurrenz beim Durchboxen da.
Du siehst schon einen krassen Respekt.
Ja, voll.
Gegenüber, ne?
Genau, voll. Also ich will nicht sagen, dass es jetzt leicht gemacht wird.
Die Frauen machen da auch keine so dummen Sachen.
Genau,
wie die Männer.
Genau.
Ja, also da gibt es
keine
Kopfnüsse oder.
Da gibt es so manche Sprinter, die wissen, eigentlich haben sie Beine nicht, aber ich halt trotzdem meinen Kopf dagegen.
Aber
guck mal, was passiert.
Vierten Platz kann ich noch rausholen, wenn ich das Leben von 3 bis 4 Leuten riskiere.
Inklusive meins.
Inklusive natürlich meinem eigenen, ja. Dann könnte ich das noch packen. So, und deshalb.
Platz 4 oder Gitter.
Genau. Und das ist das, was, wo ich sage, ja, das ist dann auch einfach nur dumm in vielen Fällen.
Ja.
Was ein Riesenthema war, Zeitfahrposition von Pauline Ferrand-Prévot. Ich glaube, du hast sie noch nicht gesehen.
Ja, doch, ich habe es alles nachgearbeitet.
Du hast jetzt
Ich habe es schon nochmal analysiert, aber das sieht extrem weird aus.
Sieht extrem weird aus.
Also wie unwohl muss man sich auf einem TT erstmal fühlen, dass man sich so drauf sitzt?
Mir war gar nicht klar, dass sie so lange kein kompetitives TT gefahren ist. Sie ist davor seit 2021 oder 2022 kein kompetitives TT mehr gefahren.
Ja, fällt gar nicht auf.
Ja, dann hat sie aber auch argumentiert und das ist auch irgendwie, also die hat ja super viel Shit für diese Position bekommen, sieht auch total kacke aus.
Ja.
Aber die hatte 2 Knickarterien-OPs und in Summe muss eine Position, die jetzt scheiße aussieht, auch nicht unbedingt langsam sein.
Mittlerweile haben wir im Triathlon auch schon gesehen, dass man auch vorne höher gehen kann und trotzdem halt die Stirnfläche irgendwo einigermaßen klein hält. Du musst nicht vorne wie Castrovejo, kennst du den noch? Wir wissen noch, wie der Oberkörper negativ
spielt. Negativ, genau. Das sah immer so aus, denkst du so, hä? Ich glaube auch nicht, dass das auch nach heutigen Standards noch schnell, war sicherlich schnell, aber den hätte man heutzutage auch noch anders austragen
können. Ja, auf jeden Fall. Und wenn sie natürlich damit besser fährt, wie du schon gesagt, Knickstenose, kann ich absolut mitreden, dann setze dich halt lieber so aufs Bike. Aber es sah schon aus, als würde sie alles, was sie gerade da tritt, aus dem Hüftbeuger holen. Das ist das Problem, wenn du so aufrecht sitzt, weil die hat so extrem gewackelt. Du siehst immer, wie das eine Bein links, glaube ich, war es, so rausrotiert, so extrem raussegelt. Und dann ist das eher ein Zeichen dafür, dass du halt super viel am Pedal ziehst. Das machst du in einer sehr aufrechten Position halt. Und ja, weiß ich nicht.
War jetzt auch nicht schnell, aber den restlichen Verlauf der anderen Etappen hast du gesehen, es war jetzt nicht schnell, weil die Aerodynamik total scheiße war, sondern die ist auch nicht so in Shape.
Nein.
Also sie hat auch an den anderen Etappen viel Zeit verloren, hat nach dem Zeitfahren auf der Etappe, ich glaube es war vorgestern, dann auch einfach genügend Zeit verloren, dass du sagen kannst, hey, es ist irgendwie ein Leistungsthema oder es ist kein Positions- oder Aerodynamikthema gewesen.
Ja,
wer sehr, sehr stark fährt aus deutscher Sicht, ist Antonia Niedermayer.
Ja.
Ich habe 0,0 verstanden auf der Etappe gestern. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Mhm. So komplett planlos Antonia Niedermayer von vorne gefahren lassen. Also ich habe es 0,0 verstanden. Da ist eine Gruppe vorne raus.
Ja.
Und Niedermayer und Niewiadomer sind in der Gruppe dahinter. Ja. Und Niedermayer wird dann irgendwann zum Ackern geschickt, aber die Gruppe hat halt irgendwie so, keine Ahnung, was, 10, 15 Fahrerinnen drin.
Ja.
Und da hätten ganz viele andere einen Grund gehabt zu fahren, aber die fahren auf einmal, ziehen sich den Schuh an.
Ja, ja.
Ja, man muss jetzt sagen, parallel zu unserer Podcast-Aufnahme läuft die Montour-Etappe und Kassian Niewiadomer ist alleine vorne mit Ready to Go und hat 1,35 auf Vollering und
krass.
Krass. Vollering und Reusser.
Kassian Niewiadomer
ist wieder in Gelb.
Finney ist in der Möglichkeit, die Tour
genau,
zu gewinnen, also aber diesmal nicht nur mit, in Anführungsstrichen, glücklichen Umständen.
Ja, und dann erklärt das vielleicht im Nachhinein wieder, warum eine Niedermayer fahren sollte.
Ja. Ich kann ein bisschen dazu sagen, ich habe selbst eine Athletin ja in dem Team unterwegs. Ja,
Rosa fährt.
Rosa fährt die
fährt
Tour.
Auch gut.
Und ja, und Rosa fährt die Tour. Und das war erstmal auch für uns extremes, auch für mich irgendwie Highlight, weil es ist meine erste Athletin, die ich jemals zu Tour de France bringen konnte. Ziemlich cool, das mitzuerleben. Und sie hatte mir im Vorfeld aber auch schon gesagt, dass Kassia echt gut drauf ist. Also das war schon ein bisschen klar. Ihre Rolle sollte sich innerhalb der Tour noch so ein bisschen ergeben und finden, weil sie auch sagt, es kommt ein bisschen darauf an, wie gut Kassia halt in der Lage ist, vorne mitzufahren, aber sie fährt auch schon wirklich gut. Und das zeigt gerade das ganze Team. Und sie meint auch, Antonia und Kassia fahren gerade extrem gut. Und das, was du jetzt gerade Feedbacks, mehr habe ich jetzt von der Etappe auch noch nicht mitbekommen, zeigt ja auch schon so ein bisschen die Agenda des Teams. Und das sieht echt krass aus, also echt richtig stark aus.
Ja, und dann hast du noch zwei Etappen danach, eine Etappe, die chaotisch sein kann, Richtung oder Nizza.
Ja.
Auf jeden Fall ist das dann noch ein bisschen unkontrollierbar. Das heißt aber auch. Aber
ist gerade für den Kassia eigentlich auch schon wieder gut, ne? Dieses Hau drauf.
Ja, halt aber Kassia ist auch jemand, der manchmal, ich sag mal, taktisch dann. Also fährt Ach, halt sehr.
Ja,
ja, ich habe den Sprint gesehen.
Ja, ja
ich aber der, ich wollte sagen. Gleich. Also Kassia fährt halt sehr impulsiv, was dann auf solchen Tappen extrem gut sein kann oder auch manchmal extrem in die Hose gehen kann.
Ja.
Das will ich nur sagen, das ist glaube ich, 50-50. Ich habe ihren Sprint gesehen, eigentlich macht sie alles richtig.
Ich
macht alles richtig, bis auf eine Sekunde, wo sie zögert.
Ach, ja, okay. Weil ich habe auch, ich habe da...
Der Sprint ist zu lang eigentlich.
Ja, aber das stimmt und du hast recht, weil, also es ist der Kassia-Sprint, dieses zu früh Hau drauf, normalerweise. Aber sie macht es diesmal richtig, sie fährt von hinten ganz links vorbei.
Sie lässt eine Lücke um die Kurve, fährt die Lücke in der Kurve zu und tritt dann erst einen Tritt an, lässt dann nochmal eineinhalb Tritte aus und dann tritt sie doch wieder an, fliegt an allen vorbei.
Ja.
Ich sag's dir, wenn die eineinhalb Tritte noch gemacht hätte, ist die nochmal ein halbes Kilometer schneller und bricht die anderen psychologisch, das ist glaube ich genau die paar Meter, Millimeter, Zentimeter gewesen, die es gebraucht hätte, um die psychologisch zu brechen, weil dann, als sie vorbeifliegt, traut sich eine Vollering gerade noch zu, sofort all out von vorne zu fahren und sie noch zu kriegen.
Mhm.
Wenn die Lücke ein Ticken größer ist, dann
denkst du nach.
Dann denkst du so, ist weit und guckst vielleicht die anderen nochmal an und den Moment hast du dann wollen. Also ich finde es super schade für Kassia, weil da macht sie eigentlich alles richtig und ich hoffe nicht, dass sie jetzt davor zurückgeht und denkt so, das mache ich nicht nochmal, weil das war eigentlich super.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also es macht es eigentlich sonst, wie sonst auch immer gemacht, aber
sonst
diesmal besser.
Ja nicht, sonst macht es ja anders, weil in dem Fall macht es ja Sinn, irgendwie früh zu gehen, so was sie halt jedes Jahr beim Kauberg macht, das ist irgendwie immer blöd, weil das ist definitiv zu weit, aber da konnte sie das Momentum mitnehmen und den Schwung nutzen.
Ja.
Und
normalerweise macht sie das in dieser Dreierkonstellation von vorne. Platz 1 um die Kurve rum, warten noch eine Sekunde und dann 350 to go und fährt von vorne.
Trotzdem bei 350 los, genau. Das wäre eher so dieser Move gewesen, den man hätte kritisieren können.
Ja, ja.
Also dementsprechend, ich finde, kann man nicht viel kritisieren.
Ja, ja, ja.
An der Stelle.
Aber umso interessanter auf jeden Fall heute mit der Ventoux-Etappe. Das, was du gerade zwischen gefeedbackt hast. Bin gespannt, wie es gleich final ausgeht, aber das sieht schon echt ziemlich krass aus. Ich hatte nur bei Training Peaks ein bisschen mal gesehen, dass Rosa, und das ist vielleicht auch mal ein kleines Thema, was wir in den letzten fünf Wochen eigentlich begleitend dauerhaft hier in Europa hatten, sie ein bisschen mit der Hitze zu kämpfen hatte. Hatte sie jetzt in der vorletzten Etappe, glaube ich, kommentiert. Auch da teilweise bis zu 37 Grad in den Anstiegen, das ist halt auch nicht ohne. Also Hitzemanagement auf jeden Fall ein Thema und auch in Zukunft weiterhin ein großes Thema. Ich wollte das nur deswegen so auftakten, weil ich hatte letztes Mal doch, erinnerst du dich noch, die Temperaturbalken von Pogacar damals, von der ersten Woche, von den ersten 5 Tagen, glaube ich, rausgesucht. Und ich hatte das mal mit den ganzen Etappen jetzt nochmal erweitert. Also wie viel Zeit, in welcher Temperaturzone ist Tadej Pogacar 21 Tage lang gefahren?
Mhm,
und ja, in 5 Grad Schritten, also von 10 bis 15 Grad, 15, 20, 20, 25 und so weiter.
Aber nicht Körperkerntemperatur, sondern Umgebungstemperatur.
Sorry, Umgebung, ja, ja, genau. Also Körperkerntemperatur habe ich die Daten ja leider nicht, sondern das sind die Strava-Daten, die man öffentlich da sehen kann, die kannst du runterladen, da sind halt Temperaturdaten mit detektiert, aber es zeigt so ein bisschen die physiologische Herausforderung, denn der höchste Balken, sag mal, wir sind beide gleich, 33,7% der gesamten Rundfahrt fand zwischen 25 und 30 Grad statt. 30,4%, 17 Stunden, knapp 18 Stunden, fand im Bereich zwischen 30 und 35 Grad statt. 12,2%, damit 6,5 Stunden, war die ganze Tour de France oberhalb von 35 bis 40 Grad. 13 ja Minuten überhalb von 40 Grad, aber da kann ich mir vorstellen, dass ja gerade komme ich doch gerne in meiner Sonne dann chillte. Und alles unterhalb von 20 Grad, sind wir gerade bei 2 Stunden,
ja,
und 20 bis 25 Grad irgendwie 8,5 Stunden. Also der meiste Zeitraum sowieso zwischen 25 und 35 Grad und dann eher mit Tendenz sogar zu 30 bis 35 Grad.
Happig.
Das ist echt crazy. Und da sind Alpenetappen in den Bergen inkludiert.
Krass. Was ich auch gesehen habe bei einem Matratzenhersteller, der Kühlsysteme in der ja Matratze anbietet, hast du es auch
ja
gesehen?
Ja.
Die Schlafzeiten so von den verschiedenen UAE-Fahrern, das war total witzig.
Also hast du nicht gesehen, schieß mal los.
Also, ich kann es mal durchgehen. Tadej Pogacar, Average Sleep Duration während der Tour, ja, 8 Stunden 19.
Gut.
Wie gesagt, der Toro, 7 Stunden 26.
Ja.
Adam Yates, 8 Stunden 48.
Ja.
Oh, wo sind denn die anderen hin? Müssen mal gucken, wo ich die anderen noch gefunden habe. Auf jeden Fall haben sie sich extrem unterschieden. Und da ist auch dann Nils, hat, glaube ich, eine relativ lange
ja
Schlafdauer. Und da gibt es auch irgendwie einen von denen, der so fast gar nicht gepennt hat. Der so voll signifikant kürzeren Schlaf hat als alle anderen. Und hier haben sie halt noch die ganzen
ja, Valens und McNulty oder so, einer von den beiden, die dann auch hinten DNF vielleicht machen.
Valens geht, glaube ich, übel früh ins Bett.
Ah, okay.
Der hat, glaube ich, auch richtig viel Schlafzeit gehabt. Ja.
McNulty schon so halb krank, komplett tot. So, oh Gott. Dann so 4 Stunden geschlafen.
Aber es war ganz kaputt lustig zu sehen, wie ja sie das dargestellt haben.
Das ist echt
also wieder nochmal zur Temperatur. Ja, Temperatur generell sowieso Riesenthema. Glaube ich, wird in den nächsten Jahren, das haben wir ja auch schon ab und an mal diskutiert, ja, einfach ein super entscheidender Faktor werden. Wie sehr kannst du kühlen? Also da glaube ich auch technologisch wird da noch extrem viel passieren.
Ja, absolut. Also wir haben Tom Pidcock in 1.000 Dollar Handschuhen gesehen beim Zeitfahr-Warm-up und wir haben ja Team Ineos in Teamformation im Wasserbecken gesehen.
Ja.
Also ich glaube auch, dass da auf jeden Fall einiges kommen wird. Ich bin gespannt, wann der erste Klamottenhersteller es schafft, irgendwie vielleicht. Ich weiß nicht, wie es gehen soll, aber bestimmt irgendwann auch Active Cooling, wirklich Active Cooling Technologie irgendwie startklar zu bekommen.
Ja.
Ich weiß nicht, wie es da machbar sein soll, aber sicherlich wird das irgendwann mal
Active kommen. Cooling ist halt viel durch die Aerodynamik, ne?
Ja, ja, genau. Oder aber
das
musst du halt irgendwie
das Passive Cooling.
Ja,
also die da an der Stelle, ich habe es glaube ich hier schon mal gesagt, der Besenwagen Podcast vor ein paar Wochen ja mit einem deutschen Aerodynamiker.
Ja.
Super interessant gewesen. Also wenn euch das interessiert, hört da mal rein. Vielleicht können wir den Kollegen auch mal einladen, um noch nerdiger zu werden. ich glaube, da hätte der auch Bock drauf, da dem Thema noch mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Aber super interessant, wie halt der Airflow auf dem Körper halt dann dazu führt, dass die Feuchtigkeit evaporiert, du kühlst. Das heißt, da ja musst du die Luft dahin drücken, ja, durch die Strukturen am Jersey.
Und das am besten so, dass du keine aerodynamischen Nachteile halt hast.
Genau, du hast dann vielleicht auch wieder ein Trade-off, genau.
Ja, ja, genau. Dann hast du ja damals, haben wir schon mal drüber gesprochen, so ein bisschen mit der Graphentechnologie. Ryzen hat es ja damals vor 2018, 2019, dann gab es noch mit BioRacer, die für Tokio sich da vorbereitet hatten, mhm, diese Graphentechnologie in den Trikots. Vor allem, dass du die Wärme verteilst, nicht ja so punktuell, sondern verteilt besser und wenn es nass wird, bessere Wärmeaustausch stattfinden kann. Nass automatisch entweder durch Cooling Wasser auf das Trikot oder halt du schwitzt. Also das sind halt spannende Themen.
Ja.
Und ich glaube sicherlich, habe ich schon mal gesagt, dass ich mir vorstellen kann, dass es irgendwann vielleicht wieder Richtung so Langarm-Trikots gehen kann. Weißt du, wenn du so einen Stoff hast, der ja besser kühlt als deine Haut in der Sonne, kann ja ich mir schon vorstellen, dass so ein Langarm-Einteiler dann halt sogar sehr, sehr schnell sein kann und kühlt.
Ja, definitiv. Also da kannst du schon, wenn du den auch gut befeuchtest genau und alles, dann kannst du richtig was rausholen.
Ja.
Gut, ich glaube, wir haben zwei Tour de Francen abgehandelt.
Ja.
Ich denke, nächste Woche haben wir das finale Ergebnis der Tour de France Femme. Avec Swift, jedes Jahr wieder das Gleiche, ja, Femme avec Swift. Und können dann da vielleicht nochmal in die Analyse reingehen. Bin gespannt vielleicht, ob wir so ein paar Climbing-Zeiten auch mal rausfischen können.
Auf jeden Fall. Also und, paar, und auch da Props an die Fahrerinnen, viel mehr Fahrerinnen, wie zum Beispiel Puk Pieterse, die ihre Strava-Daten auch mit Watt hochladen. Das heißt, ich kann auch so ein bisschen, die gönnen Daten. Das heißt, ich kann mal ein bisschen reinschauen, was die Fahrerinnen so machen, auch so ein bisschen was bei Rosa und vielleicht auch mal was mitbringen. Weißt du, worauf ich mich richtig freue? Es ist August, Lennart.
Auf die Vuelta.
Meistens nicht.
Nein, Vuelta.
August.
Ah, Burgos.
Nein, August lasse ich mich immer gerne berieseln von deinen ganzen Transferinformationen, News, alle aktuellen Sachen, die wir noch nicht abgehandelt haben. Heute kamen wir nicht dazu. Ein paar Sachen sind schon veröffentlicht. Ich würde sagen, nächste Woche ist ein bisschen auch mit. Vielleicht Transferaktualität, weil das finde ich immer, da muss ich sagen, da lege ich mich gerne zurück und höre dir gerne zu.
Gut, da bin ich mich heute gar nicht so gut vorbereitet, deswegen machen wir das nächste Woche.
Perfekt.
Aber dann gibt es ein Transfer-Update nächste Woche.
Prima. Ich freue mich drauf.
Super. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass wir zurück sind. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
Danke euch. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.